Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Tanja Schlömer und ich bin ein Jenseitsmedium. Für mich ist es Alltag, mit Verstorbenen zu kommunizieren, Jenseitskontakte herzustellen und damit eine Brücke zwischen zwei Welten zu schlagen. Meine Aufgabe ist es, den Hinterbliebenen zu beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Deine Verstorbenen sind tatsächlich immer an deiner Seite und genau darum geht es hier in meinem Podcast. Ich nehme dich mit in mein Leben als Medium, in mein Leben mit der geistigen Welt. Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mein Leben mit der geistigen Welt. Ich hoffe, es geht euch gut, ich hoffe, ihr seid alle gesund und heute habe ich euch eine ganz besondere Überraschung mitgebracht. Ich bin mir sicher, ihr kennt meine Freundin Burga Henken. Ich habe schon öfter von Burgas Büchern erzählt, ganz besonders von Tessas Gabe. Ich war mit Burga schon mal live bei Instagram und wer mich kennt, der weiß, wie sehr ich Burga schätze, wie gern ich sie mag. Und ja, es war absehbar, dass Burga irgendwann mit einem Interview in meinen Podcast muss. Und in der letzten Woche habe ich ein ganz wunderbares Interview mit Burga geführt. Burga ist Autorin, Burga ist aber noch viel mehr als Autorin. Sie ist Coach, sie ist Trauerlotsin und ja, sie hat über ihren ganz bewegenden eigenen Weg erzählt und wie man die Trauer und die Krise auch als Chance nutzen kann und wie sie ihren ganz eigenen Weg aus ihrer schweren Trauer gefunden hat. Und ja, was das mit ihr gemacht hat. Und über all diese Dinge hat Burga mit mir gesprochen. Und wir möchten euch teilhaben lassen und hoffen, ja, dass ihr aus diesem Gespräch was mitnehmt, dass ihr euch gestärkt fühlt, dass ihr Input bekommt. Und ja, hört einfach rein. Eine Bitte habe ich, in der letzten Zeit habe ich riesengroße Probleme mit dem Mikrofon und auch das Gespräch, das über Zoom aufgezeichnet wurde. Ich hoffe, dass es qualitativ gut ist, dass ihr es gut hören könnt. Ansonsten seid so lieb, seht es mir nach, nehmt sonst einen Kopfhörer und wenn jemand von euch einen super guten Tipp hat, wie man Gespräche aufzeichnen kann oder welches Programm man nutzen kann, oder wenn man nicht über Zoom arbeiten möchte, dann ja, lasst es mich wissen. Ich bin ein Neuling auf dem Gebiet der Technik und für jeden Tipp dankbar. Freunde, jetzt wünsche ich euch ganz viel ja, Inspiration bei dem wunderbaren Gespräch mit der Burga. Vielen Dank fürs Zuhören. Liebe Burga, ich freue mich total, dass du heute in meinem Podcast zu Gast bist. Unser Live hat ja leider nicht zeitlich so hingehauen, wie wir uns das gedacht haben. Und darum freue ich mich, dass ich dir jetzt hier ein paar Fragen stellen darf. Kann ich loslegen?
Ja, erstmal hallo Tanja, danke, dass ich bei dir sein darf.
Aber ich freue mich mega.
Ja, ich bin auch total glücklich damit, ja.
Pass mal auf, dein Buch, Tessas Gabe, ne?
Ja.
Also ich habe so das Gefühl, das rockt gerade, weil ich werde immer wieder nach deinem Buch gefragt. Ich bekomme ganz viele WhatsApps, dass die Leute sich das Buch kaufen und so begeistert sind. Und eine Frage, die man immer wieder an mich ranträgt, ist natürlich, hast du die Geschichte erfunden oder ist die autobiografisch? Und wie bist du darauf gekommen, über Tessas Gabe zu schreiben?
Ja, es ist ganz spannend und mir ist das vor einiger Zeit eigentlich erst wieder eingefallen, dass ich tatsächlich damals, bevor ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, von diesem Brief geträumt habe, den Tessas Großmutter an Tessa selbst geschrieben hat.
Ach.
Das habe ich tatsächlich geträumt. Und irgendwann bin ich morgens aufgewacht und habe gedacht, was war denn das? Und daraus ist dann dieses Buch entstanden tatsächlich, ja. Und das habe ich lange irgendwie, das Buch ist ja schon ein bisschen älter, es ist ja, ich weiß gar nicht, 2017, glaube ich, erschienen. Und es ist ja nur schon 3 Jahre her. Aber das ist mir letzt erst wieder eingefallen und ich war total überrascht dann darüber, dass ich das so vergessen hatte und das fand ich total spannend, ja. Und daraus ist es dann tatsächlich entstanden, also durch diesen Brief. Und also autobiografisch ist es nicht, denn Tessa ist natürlich eine Person, die ich erfunden habe, so wie alle anderen auch in diesem Buch. Aber natürlich und fließen da Erfahrungen von mir ein.
Okay.
Das auf jeden Fall. Da sind Erfahrungen drin, die ich selbst gemacht habe. In Trauerzeiten, da sind Erfahrungen drin, die ich selbst gemacht habe, mit Erfahrungen, was zum Beispiel die andere Welt, das Jenseits betrifft. Und all das habe ich dann mit in dieses Buch einfließen lassen.
Ich finde es immer schade, dass die Hörer mich nicht grinsen sehen können, weil es ist jetzt so kommt es raus. Ne? Was ich total spannend finde, ist, wo du sagtest, ich habe von dem Brief geträumt, weil die geistige Welt wird dich da schon inspiriert haben. Also es ist ja so oft so, dass in den Träumen Botschaften kommen oder wenn du Künstler bist, wie oft haben die auf einmal die Melodie für ihren Song im Kopf oder so. Und ich bin total überzeugt davon, dass das schon so dieses Ankratzen war so, okay, Burger, hier, irgendwie müssen wir dich zum Schreiben bewegen.
Davon bin ich überzeugt. Davon bin ich überzeugt, dass ich da geführt wurde und dass ich dieses Buch nicht allein geschrieben habe, sondern dass da jemand hinter mir stand. Denn dieses Buch ist in einer Schnelligkeit entstanden, von der ich selbst überrascht war. Und es hat nur wenige Wochen gedauert. Da war dieses Buch fertig. Und
Unglaublich.
dass jedes Mal, wenn ich mich daran gesetzt habe, dann floss das. Und das kam wie aus der Pistole geschossen aus mir heraus. Und deshalb, das ist etwas, was hinaus wollte in die Welt, ja.
Absolut. Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von genau diesem Buch. Allerdings kenne ich ja auch deine anderen. Ich habe gerade schon gedacht, ich reduziere dich immer so auf Kessas Gabe. Aber das ist gar nicht böse gemeint, sondern es ist wirklich ein Buch, das ich so gerne empfehle und das ich so toll finde. Obwohl deine anderen Bücher auch großartig sind. Und darum möchte ich jetzt den Bogen machen zu deinen anderen Büchern, weil mich dann echt interessiert, beziehungsweise die Hörer mit Sicherheit interessiert, was hat dich bewegt, über Trauer zu schreiben? Das ist ja jetzt kein Thema, das man einfach mal so, ne? Was war deine Motivation? Wie bist du zum Schreiben gekommen? Und was hat dich bewegt, diese Themen anzusprechen?
Das stimmt. Tatsächlich ist Tessas Gabe ja nicht mein erstes Buch, sondern mein erstes Buch ist Plötzlich ohne dich, aus der Trauer zu neuem Leben, das ich zum damaligen Zeitpunkt über ein Pseudonym geschrieben habe, und zwar ist dieses Pseudonym Ruby Ken. Heute gehe ich damit ganz offen um, aber damals haben wir als Familie beschlossen, dass das erstmal unter einem Pseudonym laufen wird, weil es eine autobiografische Erzählung ist und von dem Tod unserer Tochter Lea handelt, die mit 3,5 Jahren verunglückt ist. Und ich habe irgendwann für mich beschlossen, anderen Menschen davon zu erzählen, wie ich mit dieser Trauer dann umgegangen bin, in der Hoffnung, dass ich auch andere betroffene Menschen ansprechen kann und ihnen ein Stück weit da Hoffnung geben kann, dass es vielleicht doch eine Zukunft gibt. Denn für mich war meine Zukunft damals zu diesem Zeitpunkt nicht mehr da. Da ist so der Boden unter den Füßen weggerissen worden und plötzlich war alles anders und eine Zukunft hat es zu diesem Zeitpunkt für mich nicht gegeben. Und das war der Grund, warum ich über Trauer schreibe, weil ich einfach Mut machen möchte, weil ich Hoffnung geben möchte, dass es wirklich auch ein Leben danach geben kann, ein anderes Leben, aber dennoch kann es auch ein anderes und glückliches Leben sein. Und das ist das, warum ich überwiegend über Trauer schreibe, ja.
Und nach deinem autobiografischen, unter dem Pseudonym erschienenen Buch, hast du ein Trauerratgeber geschrieben. Also du hast nicht nur deine Erfahrung einmal als trauernde Mama auf Papier gebracht,
sondern auch gleichzeitig noch ein weiteres Buch geschrieben, um anderen Menschen Mut zu machen, Trauernden zu helfen. Also für mich auch so eine Erfahrung, die du als trauernde Mutter gemacht hast, weil wahrscheinlich das Außen nicht wusste, wie geht man jetzt mit einer trauernden Mutter um. Also da schreibst du ja auch nochmal als Betroffene, was dir gut getan hat. Gebe ich das so richtig wieder? War das die Intention auch bei dem zweiten Buch?
Absolut. Das hast du genau richtig erkannt. Denn ich habe gemerkt, dass das Thema Trauer noch so ein, ich würde nicht sagen Tabuthema ist. Die Menschen wissen einfach nicht, wie sie damit umgehen soll. Das ist einfach auch nicht bösartig gemeint, sondern da steckt eine ganz, ganz große Hilflosigkeit dahinter. Und viele denken immer, sie müssen so etwas Großes tun. Dabei sind es wirklich die ganz kleinen Dinge, die schon helfen können, damit man weiß, ich bin nicht alleine und es ist jemand da, den es interessiert, wie es mir gerade geht und der versucht zu verstehen, was ich gerade durchmache. Und dafür habe ich diesen Trauerratgeber geschrieben und ich habe in diesem Trauerratgeber auch andere Menschen zu Wort kommen lassen, die ihre Geschichte erzählt haben, wie sie mit der Trauer umgegangen sind. Und es hat sich immer wieder gespiegelt, ne? Dass immer wieder gesagt worden ist, mein Umfeld wusste nicht mehr, mit mir umzugehen. Die Menschen hatten Angst davor, mit mir zu sprechen. Und das ging bis dahin, dass sie sogar die Straßenseite gewechselt haben, wenn sie mich gesehen haben, weil sie Angst davor hatten, mit mir und mit meiner Trauer konfrontiert zu werden. Und das fand ich ganz, ganz schlimm. Und deswegen war dieser Trauerratgeber so eine Herzensangelegenheit von mir.
Ich kenne das ja auch, ne? Dass man das Gefühl vermittelt bekommt, Achtung, jetzt muss ich wirklich um die Ecke denken, dass man mit seiner Trauer die Leute belästigt. Ne? Also ich lasse mir das gerade auf der Zunge zu vergehen. Man hat einen Verlust und mit dem Verlust belästigst du andere, weil die nicht wissen, mit dir umzugehen. Weißt du, wie ich meine? Absolut. Ich habe ja damals auch 3 Tage, nachdem ich einen Trauerfall hatte, zu hören gekriegt, jetzt hör doch mal auf zu heulen. Du bist ja nur noch traurig, du weinst ja nur noch, wo ich gedacht habe, Augenblick, wie viele Freunde brauche ich in meinem Leben? 1, 2, dich nicht. Ne? Also die Leute, man geniert sich, dass man trauert, weil man das Gefühl hat, man ist den anderen zu viel. Und Leute, die mit deiner Trauer umgehen können, so habe ich das empfunden, die sind extrem selten gesät. Darum finde ich dein Buch so wertvoll, weil, wie du schon sagtest, viele einfach auch aus Unwissenheit handeln. Also viele Sprüche oder Plattitüden, die man zu hören bekommt, die kommen aus der Unwissenheit, habe ich so festgestellt. Ne? Ach komm, absolut. Jetzt geht es ihm doch gut, jetzt wein doch nicht. Ah. Okay. Ne? Ja. Und von daher finde ich das so toll, dass du das Thema so öffentlich machst. Denn mittlerweile hast du ja auch einen Podcast über die Trauer.
Ja, das stimmt.
Richtig?
Ja.
Erzähl mal von dem, ich glaube, das ist so ein frisch geborenes Baby gerade.
Ja, das ist ganz, ganz frisch geboren. Und ich muss sagen, mir macht das unglaublich viel Spaß. Ich habe mich nach einer ganzen Weile da endlich mal reingetraut, weil ich immer gedacht hätte, so, oh Gott, das ist ja, wer weiß, was für ein Aufriss, den du da machen musst und ob du das alles so gebacken bekommst mit der ganzen Technik und hin und her. Aber das ist es gar nicht. Es ist tatsächlich sehr einfach, was ich dann festgestellt habe, als ich mich endlich damit auseinandergesetzt habe. Und mir macht das unglaublich
Spaß. Wenn man einmal dabei ist, ja.
Ja, also es hat schon ein bisschen Fluchtfaktor.
Erzähl mal bitte von deinem Podcast. Also was ist der Schwerpunkt? Was machst du in deinem Podcast?
Also der Schwerpunkt in meinem Podcast ist natürlich, dass es auch um Trauer geht. Weil das ist mein Steckenpferd, das ist meine Herzensangelegenheit und damit möchte ich raus in die Welt. Wobei Trauer viele Facetten hat und aus unterschiedlichen Situationen heraus entstehen kann. Es muss da nicht immer um den Tod eines geliebten Menschen gehen, sondern es kann auch der Tod eines Tieres sein. Es kann eine zerbrochene Freundschaft sein. Auch da erlebt man ja Trauer.
Ja.
Oder es kann der Verlust des Arbeitsplatzes sein, zum Beispiel, der plötzlich über einen hereinbricht. Auch das ist eine Form von Trauer. Und das ist das, was ich in diesem Podcast mit einbringen möchte, mit unterschiedlichen Themen. Zum Beispiel, ich möchte auch Menschen dazu einladen, die so ganz, ganz unterschiedliche Arten der Trauer erleben. Zum Beispiel, demnächst gibt es einen Podcast mit einer Freundin von mir, die darüber erzählt, was sie in einer ganz schlimmen Situation, in einer Phase in ihrem Leben erlebt hat, und zwar körperliche Gewalt, dass auch das ja eine Trauer ist, die der Mensch durchlebt. Und das ist so das, was ich in diesem Podcast machen möchte. Mal den Blick dafür auch verändern, dass wie viele Arten von Trauer es gibt und aus welchen Situationen heraus die entstehen können. Und da möchte ich hin, und natürlich möchte ich auch über meine Bücher erzählen. Und was eigentlich noch niemand weiß, ist, dass ich in meiner Kindheit ja auch schon ganz viel geschrieben habe, aber dass das dann in Vergessenheit geraten ist. Und ich habe in meiner Kindheit ganz viele Kurzgeschichten geschrieben. Und auch, ja, und auch an diese Kurzgeschichten möchte ich wieder ran. Und da gibt es auch eine Kurzgeschichte von mir, die heißt »Bis wir uns wiedersehen«. Die ist mittlerweile auch online zu erhalten. Und jetzt gerade schreibe ich auch an einer Kurzgeschichte, bin da aber auch so ein bisschen gerade ins Stocken geraten. Und das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis sie online ist. Aber das sind so alles die Themen, die ich in diesem Podcast angehen möchte. Ich möchte auch Autoren vorstellen, mit denen ich zusammenarbeite, die dann auch mal darüber erzählen können, was sie machen, warum sie es machen. Also ich glaube, das wird eine ganz spannende Sache.
Also buntes Podcast. Irgendwie, ne? Also so ein richtig schönes, buntes Projekt und viele schöne, bunte Themen.
Absolut.
Ich fand das, ich greife nochmal da an, wo du gerade gesagt hast, Trauer hat so viele Facetten. Der Verlust von Freunden, wenn man sich aus einer Freundschaft trennt, aus einer Beziehung, oder der Verlust eines Arbeitsplatzes. Und ich finde das so wertvoll, das auch zu erwähnen, weil es gibt so vieles, oder wie du schon sagtest, Trauer hat viele Gesichter, und die gehört einfach dazu. Und man drückt es immer so weg, ne? Also man versucht immer, die Trauer nicht zu sehr ins Leben zu lassen oder diese Gefühle wegzudrücken, wobei es total in Ordnung ist, auch über einen Verlust des Arbeitsplatzes Trauer zu empfinden. Oder auch, was weiß ich, eine Ehe endet oder...
Richtig.
Eine Freundschaft, wenn man auf einmal merkt, hey, wir sind nicht mehr auf einem Level, es ist besser, oder da schleicht sich so eine Freundschaft aus, das gibt es ja auch, dass das Gefühl einfach da sein darf, weil die Trauer uns ja auch was sagen will. Und es muss nicht immer um den Verlust eines Menschen gehen, sondern
genau. Ich finde,
dass dieser Überbegriff Trauer viel, viel mehr Raum in der Gesellschaft braucht, weil wir sind immer so happy people, ne? Alles, was lustig ist und cool und das wird immer so gewünscht, ne? Je orler, je doller. Aber wenn es dann mal ans Eingemachte geht, dann ist so, ach nee, bitte nicht. Dann muss ich ja zu viel von mir preisgeben.
Genau.
Und deshalb mag ich das so, wie du von deiner Arbeit und von deinem Podcast erzählst.
Ja, mir ist das wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich bin ja auch dabei, jetzt tatsächlich noch eine weitere Ausbildung zu machen, und zwar als Coach, als Life-Trust-Coach, also sozusagen Motivations-Coach. Nein, ich werde nie müde, nein.
Und wann schläfst du mal?
Na doch, ich schlafe schon zwischendurch mal so ein paar Stunden. Neben meinem anderen Job dann noch, in dem ich mir tatsächlich dann meine hauptsächlichen Brötchen verdiene, damit ich meine Miete bezahlen kann. Ja, das mache ich dann ja auch noch. Ich arbeite im Einzelhandel zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich sogar Vollzeit. Und da gucke ich mal, das wird aber wieder weniger werden, weil ich meinen Schwerpunkt eben auch auf andere Dinge legen möchte. Aber jetzt gerade ist es in Ordnung und ist es gut, aber auch das wird sich in naher Zukunft dann wieder ändern, sodass ich da kürzer trete und dann wieder mehr da bin.
Aber du Moment, also du hast mir die Trauerlotsin gerade so ausgespart. An der wollte ich ja auch noch. Du bist ja so unglaublich vielfältig. Du bist Autorin, du bist Podcast-Betreiber, so nenne ich es jetzt mal, ne?
Ja.
Bist Mutter, du arbeitest, du hast eine Partnerschaft, du bist Trauerlotsin und du machst noch die andere Ausbildung gerade. Ja. Können wir so einen kleinen Stopp bei der Trauerlotsin?
Ja.
Also können wir die wenigstens anschrauben, bitte?
Ja, na klar, natürlich.
Was machst du da? Erzähl mal.
Also für mich gibt es zwei Formen, wo man Trauer begleitet. Zum einen ist es ja die Trauer selbst, die letzten Endes begleitet wird, sodass derjenige, der einfach über seine Trauer sprechen kann, dass man da ist, dass man zuhört, dass man aufmerksam ist. Das ist die Trauerbegleitung. Mhm. Und da bin ich natürlich auch da. Aber irgendwann kommt der Punkt im Leben, der bei mir auch kam, dass, oder sagen wir mal so, bei vielen kommt irgendwann der Punkt und sollte er auch irgendwann da sein, dass man aus dieser Trauer heraus möchte, dass man eine Perspektive sucht, dass man eine Aufgabe in seinem Leben sucht und für sich irgendwo wieder eine Zukunft zu sehen, ein Ziel zu sehen. Und da kommt dann die Trauerlotsin ins Spiel, wo ich dann demjenigen begleite und ihn unterstütze in seinen Denkprozessen, um zu gucken, was magst du dann gerne, was tust du dann gerne, was möchtest du denn eigentlich machen, was wäre denn zum Beispiel eine Aufgabe, die dir am Herzen liegt, wo du sagen würdest, da möchte ich gerne hin. Und dann kommt dann der Coach, der sagt, okay, was bist du denn bereit dafür zu tun?
Also bist du also bringst du deine Coaching-Arbeit mit in die Trauerbegleitung, ist ja jetzt nicht mehr das passende Wort. Also geht die Trauerlotsin einher mit dem Coach auch.
Genau.
Zu gucken, was bringst du mit und wie bringen wir dich dahin, was du willst und was hält dich vielleicht zurück davon?
Genau. Genau so funktioniert es. Aber auch erst dann, wenn derjenige bereit dazu ist. Mhm. Das heißt, wenn derjenige ganz klar sagt, ich möchte jetzt weitergehen. Mhm. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ansonsten kannst du diesen Weg nicht gehen. Wenn dein Herz nicht sagt, ich bin noch nicht bereit dazu und ich möchte das noch nicht, dann ist das so. Weil Trauer ist halt ein Prozess und durch diesen Prozess gehen wir alle. Und der eine bleibt aber auch in diesem Prozess. Die meisten gehen weiter, aber es gibt auch Menschen, die in diesem Prozess bleiben und bleiben wollen. Und auch das ist ihr gutes Recht.
Und gibt es denn was du gerade den Menschen dann vielleicht rätst oder mit auf den Weg gibst, wenn du merkst, sie bleiben in diesem Prozess und sie möchten da bleiben? Oder, ja doch, kann man so sagen, ne? Es gibt ja auch wirklich die möchten gerade nicht weitergehen. Darf man sagen, dass die sich an diesem Punkt, ich will nicht sagen, die fühlen sich da wohl, aber wie kann man das ausdrücken, ohne jetzt, die bleiben an diesem Punkt hängen, weil sie weder vorwärts noch rückwärts kommen und weil ihnen dieses Gefühl schon so vertraut ist, dass ihnen dieses Trauergefühl, dieses Verlustgefühl lieber ist, als das, was kommen könnte, weil sie nicht wissen, was kommt.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das sehr gut, weil
Trauer liebt man nicht. Aber dieser Punkt, wo du hängst und nicht drüber hinwegkommst, weil.
Ja, das gibt es auch. Das ist selten. Das ist wirklich selten. Aber das passiert tatsächlich, dass jemand wirklich sagt, ich kann das nicht. Oder nicht mal selber sagt, nicht mal selber erkennt, dass er es nicht kann, sondern dass es einfach so ist, wie es ist. Hm. Und ich glaube, da viel zu sagen, hat meiner Meinung nach wenig Sinn. Aber zu sagen, okay, für dich ist das jetzt so und es ist dein Leben und es ist dein gutes Recht, das so zu leben, wie du es für dich für richtig hältst und wie du es für dich fühlst. Ich für mich habe damals beschlossen, ich kann in dieser Trauer nicht mehr leben. Ich will es auch nicht mehr. Wenn ich mir vorstelle, dass ich mit dieser Trauer um meine Tochter uralt werde, das ist etwas, was mir ein ganz, ganz schlechtes Gefühl vermittelt hat irgendwann, wo ich gesagt habe, mein Kind wird immer bei mir sein. Ich werde immer eine gewisse Trauer über diesen Verlust empfinden. Die Trauer wird immer mich irgendwo begleiten. Aber ich will wieder ins Leben. Ich will dieses Leben wieder spüren können. Ich will wieder lachen können. Ich will wieder glücklich sein können. Und ich will in Dankbarkeit darauf schauen können, was ich mit meiner Tochter erlebt habe. Und das war für mich ganz, 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 ganz wichtig. Und nur dann, wenn dieser Gedanke da ist, kannst du den nächsten Schritt gehen.
Ja, also ich lasse gerade, ich bin etwas ruhiger, weil ich das gerade so für mich auch nochmal Revue passieren lasse, wie es bei mir in den Trauerfällen war. Und ich möchte dir eigentlich zustimmen, für mich, ich habe das so erlebt, ich war irgendwann, ich hatte es gesagt, ich konnte es nicht mehr. Ich konnte mich selber nicht mehr abhaben, weil mich dieses Gefühl der Trauer so fertig gemacht hat. Also, dass ich wirklich, ich will es nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus, so will ich es nicht mehr haben. Und erst dann aktiv geworden bin. Also dann wirklich gesagt habe, ich muss jetzt was tun, damit es mir auch besser geht. Und ich darf das auch. Weil die meisten denken ja immer, ein medial veranlagter Mensch trauert nicht. Oder hey, du kannst ja immer mit deinen Verstorbenen sprechen. Du trauerst ja nicht. Und ich sage immer, genau weil ich die immer auf einer anderen Ebene habe, finde ich das so schwer. Ne? Also vielleicht ist genau auch das der Punkt, warum es so schwer ist. Oder dieses alltäglich in den Arm nehmen und so. Das fehlt ja auch jedem Medium. Genau. Ne? Das ist ja nicht nur Otto Normalverbraucher. Und mir ging es damals so, wie du beschrieben hast. Also ich war so weit, dass ich gesagt habe, nein, das ist auch nicht das, was er will, dass ich so leide. Und ich kann es auch nicht mehr. Ich selber für mich will mich so nicht mehr fühlen. Also ich gebe mir die Erlaubnis, da jetzt anders aktiv zu werden.
Richtig. Also wenn wir noch ein paar Minuten haben, würde ich dir gerne von meinem Erlebnis erzählen, was mich eigentlich ins Leben zurückgebracht hat.
Das hört bestimmt auch jeder Hörer gerne. Und darum haben wir die Minuten.
Das habe ich nämlich tatsächlich auch in meinem ersten Buch erwähnt. Und zwar war das eine nächtliche mediale Erfahrung tatsächlich. Ich habe damals, ich glaube, das ist vielen ganz nah, wenn sie einen geliebten Menschen verlieren, dass sie auch darüber nachdenken, will ich eigentlich noch leben? Und dass sie darüber nachdenken, tatsächlich auch dieses Leben zu verlassen, weil sie diesen Schmerz und diese Trauer nicht aushalten können. Und in einer Erfahrung, die ich damals hatte, war, dass ich nachts irgendwann aufgewacht bin und irgendwie das Gefühl hatte, jemand steht bei mir im Schlafzimmer und hatte auch irgendwie, also ich war wach, aber irgendwie auch nicht. Ob ich im Halbschlaf war, ich kann es nicht mehr genau wiedergeben. Auf jeden Fall hatte ich dann das Gefühl, dass ich jetzt, wenn ich mich jetzt dafür entscheide, dass ich sage, okay, ich will nicht mehr und ich möchte jetzt, ich will nicht mehr leben, dass ich am nächsten Morgen wahrscheinlich tot im Bett gelegen hätte mit Herzversagen oder so. Also das war so nah, so dieses, ja, okay, wir haben deinen Wunsch gehört und wenn du jetzt gehen möchtest, dann ist das okay und wir akzeptieren das und dann darfst du gehen. Und so dieses, aber überleg dir das jetzt ganz genau, ob du das willst oder nicht. Und ich war total in Aufruhr. Ich bekam Herzrasen und dann habe ich wirklich mal nachgedacht. Und irgendwann habe ich dann für mich in einem Moment gesagt, nein, ich bleibe hier. Und über diese Gedanken, ich bleibe hier, bin ich dann eingeschlafen. Und am nächsten Morgen bin ich wach geworden und im Halbschlaf höre ich, wie jemand zu mir sagt, das war eine sehr weise Entscheidung.
Ach.
Ja. Und von diesem Moment an wusste ich, es wird alles gut. Ja, so war das damals.
Wow. Ich bin, also danke, dass du das erzählst. Ich habe gerade meterdicke Gänsehaut. Total bewegend.
Ja, das war es für mich auch. Und ab diesem Moment habe ich mich wirklich fürs Leben entschieden und habe auch mich entschlossen, anderen Menschen, anderen Trauernden, anderen Müttern, Vätern, Großeltern, allen, die einen geliebten Menschen verloren haben, zu helfen und ihnen Mut zu machen und Hoffnung zu geben. Das war meine Aufgabe.
Ich finde auch, dass das so unheimlich viel Mut zugehört, mit Trauernden zu arbeiten und ja. Trauernde, ja, wenn man jetzt sagt, mit ihnen zu arbeiten, klingt das immer so gemein, finde ich, aber es ist ja so, ne? Also man braucht eine ganz besondere Empathie, eine ganz besondere Feinfühligkeit und es ist eine ganz, ganz besondere Herausforderung, die auch so anzunehmen, wie sie in dem Moment sind. Und in meiner Arbeit als Medium, aber auch als Privatmensch, also auch als Hinterbliebene, kenne ich ja beide Seiten. Ne? Der Trauernde braucht Raum, der Trauernde möchte in den Arm genommen werden, der möchte auch nicht angepackt werden, als hätte er Lepra. Ne? Also bei vielen ist es ja so, das, was wir eingangs hatten, auf einmal wechseln die Leute die Straßenseite, weil deine Trauer könnte ja ansteckend sein. Oder wenn sie mit dir reden, oh mein Gott, sie wissen ja gar nicht, was sie sagen sollen. Vielleicht fängst du auch noch an zu weinen und sie müssten eventuell dich in den Arm nehmen. Oh nee, dann gehen sie dir lieber aus dem Weg. Aber auch gleichzeitig dieses, hey, sie wollen doch über ihre Verstorbenen reden. Und hey, sie möchten doch an eurem Leben teilhaben. Also lasst sie doch in euer Leben rein.
Genau.
Ich finde, dass es so unendlich viel Mut braucht, auch den Trauernden zu begegnen auf ihrer Ebene. Und ich finde deine Arbeit da so, so großartig und so wertvoll. Und auch jetzt noch in dieses Coaching mit reinzugehen, dieses Coaching auch noch mitzunehmen. Ich habe da echt großen Respekt, also Hut ab davor.
Schön, danke. Danke.
Jetzt will ich mehr über das Coaching wissen. Hey, guck mal, wie schön ich hier immer so die Kurven baue, weil mich dieses Coaching jetzt auch einfach so interessiert. Weil, auch aus dem Grund, ich gehe davon aus, was machst du dann? Also wenn jetzt jemand in dein Coaching kommt?
Also zunächst geht es in dem Coaching erstmal darum, zuzuhören. Und dann geht es um die eine Frage, weißt du, was du möchtest und wo möchtest du hin? Mhm. Und viele stellen sich ja ein Coaching so vor, dass der Coach dann irgendwann sagt, so, und du machst jetzt das und das und das und das und das und dann kommst du irgendwann dahin, wo du gerne sein möchtest. Das ist aber nicht so. Ein Coach schult die Wahrnehmung seines Gegenübers. Ein Coach stellt Fragen und er stellt so gute Fragen, dass du dich durch die Fragen selber kennenlernst. Und dass du dir durch die Fragen irgendwann selbst beantworten kannst, was du eigentlich willst und wohin du willst. Und dass dir durch die Fragen klar wird, dass es vielleicht gar nicht daran hängt, sondern dass etwas ganz anderes, tieferliegendes dafür verantwortlich ist, dass du gerade in dieser Situation bist. Als Beispiel, fällt mir gerade was ein.
Nee, weil immer, wenn man ein Beispiel will, fällt einem nichts.
Genau, das stimmt. Also, Ich überlege tatsächlich auch, warum ich zum Beispiel mich nie so sehr gezeigt habe, wie ich das jetzt tue. Das ist ja auch ein Prozess gewesen.
Ja.
Und ganz tief, ganz, ganz tief lag die Angst davor, gesehen zu werden. Und die Angst davor, dass es irgendwen da draußen gibt, der sagt, das, was du da machst, das finde ich scheiße. Entschuldigung für dieses Wort.
Ja, nee, mal raus damit.
Na? Und das war die tiefer liegende Angst.
Ja.
Und erstmal darüber sich klar zu werden.
Da ist was, was mich blockiert. Ne? Also genau. Da ist was, was eigentlich unbewusst in mir arbeitet.
Richtig.
Sprich, eigentlich sabotiere ich mich selber.
Genau.
Ja, und jetzt, das ist es so toll, wie du die, das, jetzt möchte ich mal von dir wissen als Autorin, was ist denn, wenn du zum Beispiel, ich höre immer ganz, nicht ganz oft, aber viele Autoren sagen immer, oh, boah, ich kann so nicht schreiben, boah, ich glaube, ich habe da gerade eine Blockade. Kennst du das oder was ist, wenn sowas zum Beispiel bei dir auftritt?
Das ist spannend. Ich habe nämlich jetzt gerade, also ich schreibe schon seit einer ganzen Weile am zweiten Teil von Tessas Gabe. Jetzt ist es raus. jetzt ist es raus. Und gerade ist es so, dass Tessa sich selbstständig macht. Das heißt, die macht nicht mehr so, wie ich das will.
Aber dann lass es doch verdammt auch mal so fließen.
Ja, das tue ich auch, aber irgendwie wird sie mir gerade unsympathisch.
Scheiße. Du hast also so dein eigenes, weiß ich nicht, erschaffen, ja?
Okay. Und Tessa macht gerade ziemlich viel Mist und das gefällt mir nicht und eigentlich wollte ich in eine ganz andere Richtung. Und das ist jetzt so der Moment, wo Tessa und ich gerade so ein bisschen im Clinch sind, wo ich sage, nee, das gefällt mir jetzt aber gerade nicht, weißt du? Und das ist zum Beispiel auch gerade eine Blockade bei mir, wo ich sage, okay, ich lasse das jetzt ein bisschen sacken und ich denke mal ein bisschen drüber nach, wo du jetzt gerade hin willst, aber wo ich dich gar nicht hinhaben will. Und ich lasse es jetzt sacken, bis ich dich dahin gehen lassen kann, wo du gerne hingehen möchtest. Weißt du, was ich meine? Kannst du dir das vorstellen?
Und ich als Leser und für alle Leser, die Tessa gelesen haben, fordere jetzt Freiheit für Tessa. Weil wenn Tessa anfängt, sich selbstständig zu machen, dann ist das ja sowas, wo ich denke, wow, was kommt denn da jetzt? Ja?
Freiheit für Tessa. Es wird spannend. Hashtag
Freiheit für Tessa.
Okay.
Ich habe aber ich, worauf ich hinaus wollte, ist halt diese, also so Blockaden zum Beispiel, oder das, was du jetzt sagst, sie macht sich da jetzt selbstständig und ist eigentlich ganz anders, als ich will. Beschreibt doch mit Sicherheit auch irgendwie so einen inneren Kampf, den man hat. Also so sein eigenes, oder?
Ja, na klar, auf jeden Fall. Schreibblockaden sind ja, bitte?
Ja, Entschuldigung. Ich wollte dir zuhören.
Und Schreibblockaden kenne ich auch. Und ich glaube, Schreibblockaden entstehen dann, aber das kann ich nur für mich sprechen, ne? Aus meiner eigenen Erfahrung heraus, wenn ich nicht bei mir bin, dann entstehen Schreibblockaden. Wenn ich nicht bei mir bin und wenn mein Mindset überwiegend im Außen ist, als in mir drin, dann entstehen Schreibblockaden. Wenn es mir gut geht und ich bei mir bin, dann fließt das. Dann kann ich schreiben, was das Zeug hält. Und dann kommen auch die Ideen, dann entsteht ein Flow. Mhm. Und der lässt mich dann schreiben. Und wenn ich anfange, mich auf mich zu besinnen, bei mir zu sein, runterzukommen, mal das Außen wirklich mal komplett von mir weg zu beamen, so würde ich das jetzt beschreiben, dann kann ich schreiben.
Das ist so spannend, weil es generell aus meiner Sicht so ist, wenn man bei sich ist, dann läuft es, also dann ist so, Wenn man, ja, wie du sagtest, wenn man sich auf sich besinnt, ne? Wenn man, wir sind oft so gepolt, dass wir viel zu sehr im Außen sind und uns immer von uns selber abbringen lassen. Wir aber bei uns bleiben und einfach mal, jetzt muss ich echt wirklich überlegen, dass ich kein Schimpfwort sage, drauf geben, was im Außen los ist, sondern einfach mal bei uns bleiben, dem folgen, was wir wollen und uns vertrauen. Dann läuft es immer.
Ja.
Also ich stelle das in jedem Bereich auch fest. Oder es ist auch so, dass wenn ich Zirkel unterrichte und Workshops, ich habe noch nie so oft gehört wie, Tanja, ich glaube, ich habe eine Blockade. Nee, du klopfst dir die Blockade selber rein, weil du da gerade
Ja.
im Kopf bist und nicht
So.
da. Und dann spinnst du eine Geschichte drumherum, was jetzt alles nicht geht, weil du jetzt in deiner Angst bist und. Anstatt
Genau.
einfach mal, komm mal runter, atme, komm in deine Mitte und dann wird es schon wieder laufen. Und es ist, glaube ich, in ganz vielen Lebensbereichen so, ne? Also
Es
nicht nur im
entsteht
Außen.
dann, genau, es entsteht dann Stress. Es
Ja.
entsteht dann Stress im Kopf. Und wir haben ja, unser Gehirn ist ja unglaublich gut in dem, das abzuschotten, was anstrengend ist. Es geht immer den einfachen Weg. Es sucht sich immer den einfachen Weg. Zum Beispiel könnte ich jetzt sagen, ich setze mich jetzt hin und bleib jetzt hier sitzen am Laptop und konzentriere mich nur darauf und irgendwann dann nach ein paar Minuten, das habe ich schon ganz oft erlebt, komme ich dann doch ins Schreiben. Aber diese paar Minuten wirklich da sitzen zu können, verursachen dem Gehirn Stress, weil du denkst dann, ach Scheiße, klappt nicht, Entschuldigung. Und jetzt, ich könnte ja jetzt viel lieber das und das machen, weil das ist ja jetzt vertane Zeit, das erzählt dir das Gehirn. Und oft stehst du dann auf und sagst, okay, Laptop zu, fertig, erledigt. Aber wenn du wirklich mal dabei bleibst und einfach mal das aushalten kannst, dass vielleicht eine Viertelstunde oder 20 Minuten wirklich auch mal gar nichts passiert, dann wirst du merken, dass danach dann doch etwas kommt, weil nämlich unser Gehirn sich umschaltet und sagt, okay, die will nicht, alles klar, dann jetzt.
Das ist so schön, wie eins, was du erzählst, bringt immer direkt die nächsten Fragen mit. Meditierst du?
Ja.
So, danke. Also, weil das, was du beschreibst, ist ja auch wirklich das, was man oft in der Meditation macht, ne? Sich hinsehen. Die meisten denken ja immer in der Meditation, Meditation ist schwer und anstrengend. Nee, eigentlich nicht. Meditation ist ja einfach sein lassen, ne?
Genau.
Und dann bringt mich das nämlich direkt wieder zur nächsten Frage. Hast du so einen Lieblingsort, wo du schreibst, wo du dann so merkst, so, boah, an dem Ort fühle ich mich so wohl, da brauche ich dann nicht 10 Minuten vielleicht sitzen und warten mal, ob was passiert oder 10 Minuten meditieren, sondern da setze ich mich hin und da bin ich sofort in meiner Kraft, in der ich sofort ins Schreiben komme.
Kein Lieblingsort, an dem ich schreibe, aber an einem Lieblingsort, wo ich meine Ideen sammle.
Also dein perfekter Schreibort?
Nee, da hole ich mir tatsächlich die Ideen und schreiben tue ich woanders. Also schreiben tue ich dann tatsächlich zu Hause. Aber um es kurz zu machen, es ist das Meer, es ist das Wasser. Und wenn ich am Meer bin, wenn ich am Wasser bin, dann komme ich wirklich, ich weiß nicht, ich bin dann in einer anderen Welt. Das ist wie, ich komme nach Hause. Und aus diesem Grund möchte ich auch irgendwann wirklich irgendwo ans Meer ziehen. Das ist ein ganz, ganz großer Traum von mir, den ich habe, irgendwann dann mit meinem Laptop auch am Strand sitzen zu können und dort zu schreiben und dort auch zu wohnen. Ja, das ist mein Traum. Da will ich hin.
Hast du schon immer in Hamburg gewohnt eigentlich?
Nein.
Weil mein Gedanke war jetzt gerade, boah, cool, die nächste Frage ist, bist du extra, ist jetzt dumm gesagt, aber des Wassers wegen quasi nach Hamburg gegangen, also in eine Hafenstadt, weil du Wasser so liebst. Und dann sagst du, na, ich will halt irgendwann mal ins Wasser ziehen. Ich denke, hallo, ich als Ruhrpott-Mensch, ich wäre ja total happy, wenn ich da bei euch in Hamburg, das ich sehr liebe, sitzen könnte und das Wasser so nah habe.
Das stimmt, wir haben hier sehr, sehr viele schöne Ecken in Hamburg. Ich bin aber tatsächlich erst seit 3 Jahren hier.
Okay.
bin hierher gezogen, nachdem mein Ex-Mann und ich uns getrennt haben in aller Freundschaft und habe vorher in Bremerhaven gewohnt, was ja auch eine Hafenstadt ist.
Auch nicht so absurd weit, ne?
Genau, und nach Hamburg bin ich gezogen, weil ich hier halt dann einen Job gefunden habe. Und das war der Grund, warum ich hier in Hamburg gelandet bin. Ich möchte aber tatsächlich irgendwann an die Ostsee.
Okay, du darfst mich dann mal einladen, Ostsee.
Sehr gerne.
Ostsee ist herrlich.
Sehr, sehr gerne. Wenn ich irgendwann dort wohne, lade ich dich sehr, sehr gerne ein.
So, und das haben jetzt ganz viele Leute gehört. Weißt du, was mich noch total interessiert, so vielleicht als abschließende Frage? Ich hätte extrem Bock auf eine zweite Folge, weil ich habe noch so viele Fragen im Kopf, aber ich kriege die gar nicht mehr so unter. Aber trotzdem möchte ich so abschließend, möchte ich dich gerne noch fragen, glaubst du an Schicksal?
Wow. Das ist eine schwierige Frage. Ja und nein.
Das ist mir jetzt zu einfach.
ich wollte gerade so ein bisschen ausholen.
Ja, bitte, also, dann hol aus.
Ich glaube, dass wir für unser Glück selbstverantwortlich sind in einer gewissen Form. Ja. Das heißt, wir entscheiden ja, wie wir unser Leben leben. Und wenn unser Leben nicht so verläuft, wie wir es leben, haben wir jederzeit die Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, ich will es jetzt anders.
Richtig. Sehe ich wie und, du, da sind wir d'accord, ja.
Und Schicksal ist für mich tatsächlich ein der Tod meiner Tochter gewesen.
Ja.
Weil da glaube ich ganz, ganz fest daran, dass sie in diese Welt gekommen ist für eine begrenzte Zeit. Und dass das von vornherein vorherbestimmt war. Das ist für mich Schicksal. Und daran glaube ich. Aber was in unserem Leben passiert, glaube ich, liegt an uns und wie wir aus unseren Erfahrungen gelernt haben.
Schöner hättest du das jetzt nicht sagen können. Du bist,
Dankeschön.
Das hörst du raus. Und ich glaube, wir haben jetzt auch schon ein paar Mal miteinander gesprochen. Es ist ja nicht so, dass wir uns fremd sind, aber du bist genauso wie ich ein ganz, ganz großer Freund von der Eigenverantwortung im Leben, ne?
Absolut, ja.
Und daraufhin zielte auch die Frage so ab. Also ich mag dieses Eigenverantwortliche und dieses Annehmen der eigenen Kraft im Leben, ne? Dieses, hey, mein Leben kann mich umhauen, mein Leben kann mich richtig durchschütteln, aber ich habe immer die freie Wahl zu sagen, ich stehe jetzt auf und ich mache aus dem Mist, der mir hier passiert ist, mache ich was Produktives. Und ich finde, das hast du so unglaublich großartig geschafft. Also dein Weg, so schwer auch angefangen ist mit dem leider viel zu frühen Tod deiner Tochter, hat letztendlich... Hast du daraus eine immense Kraft geschöpft, anderen auch was zu geben?
Das ist richtig. Und das, ich spreche immer von Leas Erbe.
Ja.
Das ist ein Geschenk, was sie mir hinterlassen hat, für das ich unglaublich dankbar bin. Und wo ich immer wieder sage, danke dafür. Und ich schaue wirklich in großer Dankbarkeit und mit einem sowas von liebevollen Gefühl auf ihr Dasein zurück und anders kann ich das gar nicht beschreiben. Ich weiß, dass sie immer noch da ist, dass sie mein Leben immer noch begleitet und ich bin heute wieder glücklich, ich lebe gerne, ich freue mich übers Leben. Und Lea, die wird da drüben auf mich warten, bis ich irgendwann eines Tages darauf auch rübergehe. Ich hoffe, das hat noch viele, viele, viele Jahre Zeit, weil ich bin sehr gerne hier und ich habe noch ganz viel vor und ich möchte noch ganz viel erleben und noch für ganz, ganz viele Menschen auch da sein. Und irgendwann, wenn ich dann rübergehe, dann wird sie mir entgegenkommen und sagen, hey Mama, da bist du ja schon. Und
Schön, ja, genau, ja. Weil da gibt es keinen Zeit und Raum. Ne?
Genau, so. Genau.
Wow, ich finde, eigentlich kann man so kein schöneres Schlusswort finden, ne? Aber es ist wirklich so, das ist Leas Erbe.
Ja.
Ich glaube, dass du weißt, wie ich das meine. Und absolut. Ich hoffe auch, dass jeder, der uns jetzt zuhört, weiß, was ich damit meine, wenn ich sage, das ist Leas Erbe, weil letztendlich hat sie dir was ganz Wundervolles dargelassen.
Ja.
So dramatisch und traurig das auch ist.
Ja.
Und du hast so an Stärke gewonnen.
Das stimmt, ja.
Und die Kraft entwickelt, anderen Menschen aus deinem Schicksal heraus zu helfen. Großartig. Ich ziehe wirklich den Hut. Ich habe einen Mordsrespekt vor deiner Arbeit.
Dankeschön.
Meine Liebe, ich möchte dir an dieser Stelle für das Gespräch danken. Gleichzeitig möchte ich dich direkt für eine zweite Folge einladen.
Ich danke dir.
Du musst jetzt sagen ja.
Natürlich. Sehr gerne.
Und ich werde jetzt hier an der Stelle schon einmal den Podcast stoppen.
Ja.
Und sag dir einfach ganz, ganz lieben Dank, liebe Burger.
Vielen Dank, Tanja, dass ich da sein durfte und darüber sprechen durfte, was mir wirklich sehr, sehr, sehr am Herzen liegt.
Immer gerne.
Und ich freue mich auf ein nächstes Mal.
Unbedingt. Und ich werde deine Bücher und deine, gibt es schon eine Website übrigens?
Ja, oh Mensch, na klar gibt es eine Webseite, die www.burger-henken.de.
Genau, die ist jetzt noch mit im Podcast und die wird auch in den Shownotes, werde ich die auflisten, werde ich da verlinken, sodass jeder, der nochmal in Ruhe gucken will, sich komplett einmal durch deine Website und durch bei Amazon gibt es deine Bücher, muss man auch unbedingt erwähnen. Alle Bücher sind so großartig. Und ja, genau, das schreibe ich alles noch in die Shownotes. Und an dieser Stelle sage ich dir erstmal Dankeschön.
Ich danke dir.